Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Benjamin Wagener. Benjamin ist der Produzent und Regisseur des Dokumentarfilms Hive wie Drive, Pfälzisch in Amerika. Im 17. und 18. Jahrhundert sind viele Menschen aus der Pfalz nach Amerika ausgewandert und siedelten sich hauptsächlich in und um Pennsylvania an. Dabei brachten sie ihre Sprache und ihre Kultur mit. Bis heute sprechen rund 400.000 Menschen eine Variante des pfälzischen Dialekts, Pennsylvania Dutch oder Pennsylvanisch Deutsch. Der Film Hive wie Drive begleitet Douglas Maidenford bei einer Spurensuche durch die Kultur seiner amerikanischen Heimat und durch die Pfalz. Was verbindet heute noch die Menschen trotz der jahrhundertelangen Trennung? Im Backstage-Podcast erzählt Benjamin von der Entstehung seines Filmprojekts, von den Herausforderungen und den vielen besonderen Begegnungen. Und wir sprechen darüber, dass es bald einen zweiten Teil von Hive wie Drive geben wird, ab dem 14. April 2024. Hallo Benny.
Hi, hi, servus.
Hi, hi, servus, genau. Das ist immer schon mal richtig. Ja, du bist Filmemacher und Regisseur. Erzähl doch mal von deinem Hintergrund. Hast du eine Ausbildung gemacht? Seit wie vielen Jahren bist du schon Filmemacher? Was hast du schon so für Projekte gemacht?
Ja, also ich habe ursprünglich mal Medienpädagogik studiert gehabt. Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen als Quereinsteiger dazugekommen. Also ich war in Landau an der Uni und habe da immer medienpädagogische Sache gemacht. Also das war so ein bisschen meine Leidenschaft und war da auch beim Unifernsehen. Ich habe dann irgendwann angefangen in Ludwigsburg als Beleuchter zu jobben, habe da halt irgendwie ein bisschen mitgemacht bei Filmdrehs und bin dann darüber irgendwann zu meinen ersten Kameraassistenten-Jobs gekommen. Also ich habe mich da wirklich so als Quereinsteiger so ein bisschen hochgearbeitet und habe mich dann 2007 selbstständig gemacht, tatsächlich als Kameramann. Mhm. Und habe dann halt dann selbst angefangen, Sache zu machen. Und das wurde dann halt auch immer größer und immer mehr. Und irgendwann hat man dann halt einfach Sache selbst produziert und selbst Sache gemacht. Also ich komme eigentlich eher auch von so einem, ich sag mal, so Berichterstattungs-Image-Film-Eck. Wo ich die Sache immer gemacht habe und habe dann erst später dann halt angefangen, dann halt auch Dokumentarfilme zu machen. Also das war dann mit Hive wie Drive, wo das dann losging.
War das schon immer so ein Traum von dir, schon als Kind, dass du irgendwie gesagt hast, du willst mal ins Fernsehen oder du willst was mit Film machen so?
Also ich hatte tatsächlich jetzt nicht so, dass ich jetzt halt so den riesen Plan hatte, dass ich das jetzt unbedingt will. Also das war eher so, ja, mal gucken, was man halt später mal macht. Aber Film war schon immer meine Leidenschaft tatsächlich. Mhm. Also ich würde mich schon so ein bisschen als Cineast bezeichnen. Also ich bin früher viel auf so Filmbörse gegangen und habe mir da wirklich so die Filme dann, also wirklich so im Rucksack voller Filme dann wieder heimgekommen. Also wirklich, wo man so versucht, so ein bisschen so die Special Editions irgendwo herzukriegen. Mhm. Also früher war das ja nicht so einfach wie heute. Ja, ja. Also da war es so ein bisschen spezieller, so an manche Sachen dran zu kommen. Und ich komme schon aus so einem Eck quasi, wo man dann, oder wo ich dann so Fantasy-Filmfest ist sowas Typisches, wo man dann hingeht und so. Also aus so einem Eck komme ich.
Und das ist so richtig dein Hauptjob? Also du machst das quasi den ganzen Tag an irgendwelchen Projekten arbeiten?
Genau, tatsächlich. Cool. Also ich habe tatsächlich, was noch so ein bisschen hängen geblieben ist aus meiner Zeit, als ich Medienpädagogik studiert hatte. Ich habe auch immer mal wieder noch so medienpädagogische Projekte, wo immer mal wieder anstehen. Also ich habe schon für etliche Schule habe ich dann irgendwie so bei Projektwoche mit den Schülern halt irgendwelche Filme gemacht. Ich kenne die ganze Schulkeller, weil die wollen ja gerne so Horrorfilme machen.
Ach Gott.
Also es kommt immer auf die Altersgruppe natürlich ein bisschen drauf an, aber so ab einer, sagen wir so ab der 9. Klasse oder so, dann ist das eher so entweder Krimi oder was ist da immer angesagt, sage ich mal. Oder es muss ein bisschen in die Horror-Ecke. Also da kenne ich halt viel. Also das Pädagogische ist tatsächlich immer noch so ein bisschen geblieben. Mhm. Und ich sag mal, die Brot- und Butter-Sache sind dann halt tatsächlich eher so Imagefilme oder dass man Berichterstattungen macht. Ich habe fürs Land Baden-Württemberg zum Thema Radkultur ganz viele Filme gemacht. Das sind so typische Sachen, die mit denen man halt sonst sein Geld verdient.
Mhm. Das klingt ja spannend. Du hast auch eine eigene Filmproduktionsagentur.
Ja, genau. Das ist dann, also ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich so ein Ein-Mann-Unternehmer. So. Also ich werde da halt irgendwie gebucht und suche mir dann immer die Leute zusammen für das Projekt. Also ich habe dann so mein Netzwerk, die man dann halt braucht. Oder wo ich sage, da brauche ich noch Unterstützung. Und wenn ich jemanden brauche für die Animation oder so, habe ich da Leute. Genau.
Cool. Wie kam es denn zu der Idee zu Hive wie Drive, jetzt den ersten Teil, der 2019 erschienen ist? Wie kamt ihr drauf, das zu machen?
Das war eigentlich ganz witzig, weil ich hab so ein bisschen die Angewohnheit, mir abends immer gern so Wikipedia-Artikel durchzulesen. Also ich finde immer irgendein Thema ganz interessant und dann lese ich was.
Und dann klickt man weiter und weiter und weiter.
Genau. Und dann kommt man immer weiter, immer tiefer rein. Und ich habe mir da irgendwas mal zu der Geschichte von der Pfalz einfach durchgelesen, weil es mich mal interessiert hat. So. Und da stand irgendwo auch dabei, dass es halt das sogenannte Pennsylvania Dutch gibt.
Ja.
Und dass es ganz eng verwandt ist mit dem Pelzischer. Und ich kannte das gar nicht. Also ich hatte jetzt dann überhaupt keinen Berührungspunkt vorher dazu. Und ich fand das einfach super witzig als Pfälzer, wenn man dann liest, okay, es gibt Leute, die babbeln, ach, pelzig, was ist denn das?
Mhm.
Und dann bin ich hingegangen und habe mal angeguckt bei, also es ist auch so was Typisches heutzutage, bei YouTube, gibt's da irgendwas, wo man das mal hören kann oder wo man einfach mal so ein bisschen reinhören kann, wie das klingt. Und man findet ja tatsächlich dann auch so kleine Schnipsel einfach, wo Leute mal das Pendelfall an den Stein retten. Und als Pfälzer ist es halt super witzig. Also das ist ja, es wäre schon mal dachte ich, es klingt so, als wenn so ein Pelzer-Rentner anfängt, Englisch zu lernen. So, also mal vor Idris und Selim muss über der Ocean gange. So, also das ist schon, ja. Das ist schon was ganz Eigenes, sag ich mal, das Ding. Und da war irgendwie schnell klar, dass es da irgendwie keinen Dokumentarfilm dazu gibt, dass da irgendwie sowas gemacht worden ist. Wobei, ich muss sagen, es stimmt so auch nicht. Also ich habe dann viel später, habe ich dann mal herausgefunden, dass in der 80er ist tatsächlich nur so ein 60-Minüter gemacht worden, noch auf 16mm Film. Aber es ist natürlich halt 80, also von der Qualität her ist natürlich so ein Indie-Produktion aus der 80er, ist natürlich mit den heutigen Sachen nicht zu vergleichen,
ja,
sag ich mal.
Ja.
So. Und nee, genau, und so ist dann tatsächlich auch die Idee entstanden, ach, da könnten wir ja selbst was machen. So ging es dann los quasi.
Wer ist denn dieser Douglas, den ihr da begleitet? Wie kam es zu dem Kontakt?
Ja, also der Doug ist ja super engagiert, was die Sprache angeht. Also Douglas ist tatsächlich jemand, der versucht, die Sprache am Leben zu halten, das Pennsylvanisch-Deutsch, und ein bisschen den Leuten näher zu bringen, so dass es heute noch gesprochen wird. Und ich habe ihn tatsächlich gefunden übers Internet, als ich da mir diese Clips angeguckt habe. Da hat er halt auch schon jede Menge Sachen erstellt gehabt. Und das erste Video war tatsächlich was, wo ich gesehen hatte, wo er so eine Art Sprachkurs gemacht hat. Also wo er dann halt den Leuten erklärt hat, wie man Sachen auf Pennsylvanisch-Deutsch sagt. Also wirklich so die Basics, gute Ovent und gute Moje und solche Sachen, so das war da. Und so ist dann die Idee entstanden, da könnte man vielleicht mit dem Duck machen. Also das es war am Anfang noch ein bisschen offen, ob man es jetzt tatsächlich mit dem Duck macht oder ob man einen Deutschen darüber schickt in die USA. Aber dann war das halt mit dem Duck eigentlich, wo man gedacht, ach, der hat da so Charisma, das wird doch gut passen. Und so ist es dann halt entstanden quasi, dass wir ihn kontaktiert haben. Und er ist ja auch Deutschlehrer. Das ist tatsächlich auch nochmal mega Glück für uns gewesen. Also mit ihm kann man halt alles babbeln. Also kann man Pelzisch, kann man
versteht
Englisch,
alles Deutsch. Irgendwie, ja.
Er versteht alles.
Das ist ja, super. Das finde ich auch das Spannende bei dem Film, weil er ja quasi viersprachig ist. Ne? Also es ist dieses Pennsylvania Dutch, es ist Pfälzisch, es ist Hochdeutsch, es ist aber auch Englisch dabei. Am besten guckt man den Film mit Untertiteln. Vor allem, wenn man gar kein Pfälzisch spricht. Also ich verstehe ja Pfälzisch, ich spreche es halt selber nicht so wahnsinnig gut, aber ich verstehe es ja komplett, weil ich ja auch hier aufgewachsen bin. Und dann versteht man es auch relativ gut.
Genau.
Aber es ist ganz spannend, wie viel dann doch auch wieder anders klingt. Ihr habt ja auch mit einem Sprachwissenschaftler gesprochen, der kommt ja auch in dem Film vor, der ja auch meint, dass viele der Wörter in diesem Pennsylvania Dutch Lehnwörter ans Englische sind. Und bei uns in der Pfalz sind viele Lehnwörter ans Französische dran. Aber das haben die ja gar nicht mehr mitbekommen, ne? Das, weil die ja schon früher ausgewandert sind.
Genau.
Total also, interessant, ja.
Ja, das war schon spannend, weil die sind ja tatsächlich, also wenn wir von der Auswanderung reden, von denen, die sind ja wirklich 1683 ging es los, glaube ich, war das erste Schiff, was weg ist. Mhm. Und es ging bis zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
Mhm.
Und danach waren, also es waren 100 Jahre. Das war die Zeit, wo die Pennsylvanisch-Deutsche ausgewandert sind. Und danach kamen, waren die Häfen dicht, weil die Briten einfach den Seehandel halt unterbrochen hatten. So, da konnten die Leute nicht auswandern dorthin. Und als die dann wieder offen waren, die Leute, die später gekommen sind, die sind in die Städte eher hängen geblieben, weil da ging dann die Industrialisierung los.
Mhm.
Und da kamen die einfach nämlich nach Pennsylvania aufs Land. Deswegen war das so ein Cut. Das ist dann einfach so diese Blase, einfach so diese 100 Jahre. Und interessanterweise kam bei uns das Französische, das ist so ein großer Einfluss gekriegt hat, kam halt eher durch Napoleon und so. Also das war eher dann so die Zeit rund um Napoleon und das war halt die Zeit danach. Und deswegen kennen die einfach so Urpfälzer Sache, wo wir jetzt verwenden würden, kennen die nicht. Also so aller Hopp, das kennen die einfach nicht, das raffen die nicht, wenn wir Sachen
ja,
so...
Ich hab auch an meinen Opa gedacht, der hat immer Doucement gesagt.
Ja, also mach mal langsam, ne? Und das kommt ja auch aus dem Französischen. Das würden die ja dann auch nicht benutzen.
Ja, genau.
Und heute sprechen es noch ungefähr 400.000 Menschen, ne?
Genau, also man sagt so zwischen 400.000 und 500.000. Also es geht, glaube ich, jetzt sogar eher Richtung 500.000 tatsächlich, wo es jetzt halt aktuell sprechen. Es sind ja drei große Sprechergruppen, die es heutzutage noch gibt. Das sind die Amische, die Mennonite und die Lutheraner. Und Amische und Mennonite, das kennt man vielleicht noch so aus dem Fernsehen und so, das sind ja diejenigen, die so mit Pferdekutsche noch unterwegs sind. Ja. So. Also gerade bei der Amischen, Mennonite ist schon wieder ein bisschen getrennt. Da gibt's auch welche, die ganz normal leben, sag ich mal. Also wo man es nicht ansehen wird oder merken wird, dass es Mennonite sind. Da ist es sehr wechselhaft. Und die Lutheraner sind ganz normale Amis. Also das ist dann halt, da merkt man, also da wird man es gar nicht merken in irgendeiner Weise. Mhm. So. Genau, und es ist tatsächlich so, dass es bei der Amischen, das sind die größte Sprechergruppe, also das sind dann tatsächlich fast 400.000, so, wo das sprechen heutzutage. Und dann die Mennonite mit, man kann sagen, zwischen 80 und 100.000. Und dann gibt's vielleicht noch zwischen 10 und 20.000 Lutheraner, die das sprechen. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil, das ist so, dass es bei den Lutheraner inzwischen auch ausstirbt. Also das sind wirklich nur so alte Leute, die das sprechen. Also da findet man wirklich nur, ich sag mal so 70 plus. So die Altersklasse, da findet man noch Sprecher und ganz, ganz wenige Junge. Also der Doug, der ist ein Lutheraner tatsächlich, der ist wirklich eine große Ausnahme so von der Sprechergruppe her. Und das ist so ein bisschen das Schräge, wo die Leute dann ein bisschen verwirrt oft, weil man sagt oft, ah ja, bei den Lutheranern stirbt's aus, aber bei der anderen Sprechergruppe wächst es immer mehr, weil die haben halt tatsächlich so viele Kinder, also Amische und auch Lutheraner, die haben ja teilweise noch 8, 9 Kinder und das hat tatsächlich in den USA keine andere Bevölkerungsgruppe. Und deswegen ist es Pennsylvanisch-Deutsche insgesamt betrachtet die am meisten wachsende Sprachgruppe in Amerika überhaupt. Und das ist Wahnsinn. Halt ganz schräg. Also man geht auch davon aus, dass es in 20, 30 Jahren wieder 1 Million Sprecher geben wird.
Ah, also, dass es doch nicht ausstirbt, weil das wollte ich nämlich noch fragen. Also gibt es die Gefahr, dass diese Sprache irgendwann gar nicht mehr existieren wird?
Also nicht, wenn man die Sprache insgesamt betrachtet. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass sich die Sprache zwischen den Lutheranern und den Amish-Mennoniten auch nochmal ein bisschen unterscheidet. Das ist wie bei uns ein Dialekt, sag ich mal. Also wie so der Unterschied zwischen Vorderpfalz und Westpfalz ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. So. Und so ist es bei denen auch. Also die Amish-Mennoniten, die haben ja auch so einen Schweizer Ursprung. Also die kamen ja ganz ursprünglich aus der Schweiz und waren dann für eine Generation in der Pfalz und haben dann die Pfälzer Sprache angenommen. Das finde ich auch super schräg. So. Und sind dann rübergegangen und seitdem babbeln sie immer noch Pfälzisch. So. Ja. Und bei denen hat sich tatsächlich noch so ein leichtes Schweizer Einschlag mehr gehalten. Also die sagen zum Beispiel für Cup, also so zur Tasse, das sagen die Lutheraner, Kapsche Sache oder Kübsche. Und die Lutheraner, die amischen Mennoniten würden Kapli oder Küpli Sache. Also so dieses Li, was du das Schweizerditsch, sag ich mal, so das, was die da haben, das haben die auch noch bei so Begriffen. So. Also wir haben auch einer gesagt, der hat uns so, ein Lutheraner, der hat uns so ein Sprichwort gesagt, das war Hi Li, Hi Lo, was rappelt im Stroh, das Katzli ist gestorben und das Maisli ist froh.
Was da alles so übrig bleibt. Ich fand's auch geil, wie viel von der Kultur, von der pfälzischen Kultur dort immer noch existiert. Zum Beispiel, dass die wissen, was Elvetritsche sind.
Ja, das ist.
Oder
das ist
dass die Saumagen essen, ne? Typisches Pfälzer Essen.
Ja. Die leben das auch noch tatsächlich. Also bei Elvetritsche fand ich es super witzig, weil wir haben ja dann einfach beim zweiten Teil haben wir danach gefragt, ob sie die Elvetritsche kennen und so, da haben die immer alle angefangen zu lachen, weil so, ja, wir wissen, was die Elvetritsche sind und so. Und die kennen das wegen der Elvetritsch-Jagd tatsächlich. Das wird immer noch gepflegt dort in Amerika. Das ist bei denen ziemlich beliebt tatsächlich. Die Leute dann halt, also ein bisschen zu veräppeln, sagen. Also das andere wie bei uns, also bei uns gibt's ja ganz viel Sachen, wo Elvetritsche mal irgendwie als Figur auftauchen oder mal wohin gemalt sind oder so, das haben die weniger. Also es gibt zwar auch Zeichnungen, da sind die Elvetritsche auch ein bisschen düsterer als bei uns, also die ist auch ein bisschen finsterer gehalten, aber es ist halt wirklich ganz, ganz vereinzelt. Also müssen wir wirklich arg suchen, um da mal was zu finden. Aber sie kennen es, welche der Elvetritsche jagt. Und das hat sich tatsächlich welche der Boy Scouts dort erhalten. Weil das sind ja die Pfadfinder dort in Amerika und das ist halt ein super Streich, wenn man halt den jungen Pfadfinder spielen kann, die halt auf die Elvetritsch jagen. Man sagt auch, man geht Elvetritsch jagen und dann wird derjenige halt einfach mal im Wald für 1-2 Stunden hocke gelost.
Vielleicht ganz kurz für meine nicht-pfälzischen HörerInnen, eine Elvetritsche ist ein Fabelwesen, das lebt im Wald, sieht ein bisschen aus wie ein Vogel mit 6 Beinen meistens, wird es dargestellt. Und ja, es gibt's natürlich nicht, wie du gerade schon gesagt hast, aber jemanden eben auf elvetritsche Jagd schicken ist so ein bekannter Streich, den man jemandem spielt, der zu viel Schorle getrunken hat, ja.
Genau.
Ihr hattet auch im Film noch gesagt, weil wir es ja gerade davon hatten, ob die Sprache jetzt verloren geht oder nicht, dass sie in den Weltkriegen durchaus verloren ging, weil es halt da nicht mehr so wahnsinnig schön war, noch Deutsch zu sprechen oder es nicht erlaubt war.
Ja, genau. Also es war tatsächlich, war da der Erste Weltkrieg war da entscheidend tatsächlich für die Sprache. Der Zweite war gar nicht so dramatisch für die Sprache. Der Erste war da viel, viel schlimmer, weil man muss sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt gab es über 800.000 Sprecher. Mhm. Und das Pennsylvanisch Deutsch gesprochen haben, was ja der Wahnsinn ist, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass ja die Bevölkerung, also Amerika ja auch einfach weniger Bevölkerung hatte, wie viel Menschen da quasi den Dialekt gesprochen haben damals. Und es gab ganz viele Menschen, die halt nur das Pennsylvanisch Deutsch gesprochen haben, also die halt gar kein Englisch konnten damals. Das haben wir auch von vielen erzählt gekriegt, die gesagt haben, aber große Ältere, die konnten gar kein, die konnten nichts anderes, aber Ältere, die konnten auch nichts anderes, also einer vom zweiten Teil hat uns jetzt zum Beispiel auch gesagt, er hat mit meinem Vater hat er nur Deutsch gesprochen, Deutsch geschwätzt. Oder nur Pennsylvanisch Deutsch geredet. Ach, wenn's da, was ist, wie hat er gesagt, wenn wir ein Haus am Weihre waren und so. Also war wohl Elektriker. So. Und da hat er immer Deutsch geschwätzt, hat er gesagt. So. Und das war dann beim Ersten Weltkrieg so, dass es halt so war, dass die Amerikaner da oft Angst hatten, dass halt, wie stehen die Deutschen zu uns? Also diese Pennsylvanisch Deutsche. Sind die jetzt auf unserer Seite oder gehören die zu den Deutschen? So. Und deswegen wurden die halt sehr drangsaliert während dem Ersten Weltkrieg. Also die hatten da wirklich ganz arg zu leiden drunter, wenn die Deutsch gesprochen haben. Und das war ein richtiges Trauma für die. Also das war, das ist ein bisschen so analog, wenn man es vergleicht mit den Japanern im Zweiten Weltkrieg. Da gab es ja auch, die in Amerika hatten sehr darunter zu leiden, die Japaner, die dort gelebt haben, also die japanische Wurzeln hatten. Und so war das halt bei den Deutschen auch im Ersten Weltkrieg. Und dann war halt so der Cutpunkt, dass die gesagt haben, okay, sie bringen ihre Kinder nur noch Englisch bei, damit die nie mehr darunter leiden müssen, dass das nie mehr passiert. Und das war dann tatsächlich, da gab es wirklich so eine verlorene Generation, kann man sagen, wo dazu geführt hat, dass das nicht mehr richtig weitergegeben worden ist, unter den Lutheraner. Bei der Amish und Mennonite ist es wieder eine andere Nummer. Also da, das war zu der Zeit, da gab es, glaube ich, gerade mal so um die 50.000 Amish und Lutheraner. Also da war es, das war gerade umgekehrt. Also da gab es wirklich nur so eine, das war die kleinere Gruppe, viel, viel kleinere Gruppe. Aber die haben sie leben ja etwas ein bisschen abgeschottet von der amerikanischen Mainstream Society. Und deswegen war das da kein Problem, sage ich mal. Die hatten dann einfach gesagt, ja gut, dann reden wir es halt einfach weiter. Also wir, die hatten ja nicht den Kontaktpunkt in dem Moment, so, wo da zu den Problemen geführt hat. Und deswegen hat sich jetzt gerade gedreht. Also weil die pflegen das halt immer noch. Und bei den Lutheranern ist es halt einfach halt verloren gegangen. Oder halt nicht ganz, aber man kann, wie gesagt, in 30 Jahren oder 30, 40 Jahren, irgendwann stirbt es halt wirklich weg bei den Lutheranern, genau. Genau.
Wie war das jetzt, als ihr dort mit diesem Filmteam aufgeschlagen seid? Ihr seid ja dort auf einem Volksfest gewesen, in einem Museum, ihr habt mit wahnsinnig vielen Menschen gesprochen. Waren die alle begeistert, dass sie von ihrer Kultur erzählen durften oder fanden die euch auch ein bisschen komisch? Wie waren das?
Nö, also die waren alle super offen. Also die haben sich ja alle auch gefreut, dass wir auch einen Film darüber machen. Für die ist es ja auch echt ein Highlight gewesen. Also wenn man so als Filmteam kommt und einen Dokumentarfilm macht, dann gibt man ihnen auch so ein bisschen Stimme in dem Moment. Also wo man dann sagen kann, okay, die haben dann halt auch die Möglichkeit, ihre Sache zu erzählen und ein bisschen über Sache zu berichten und das ein bisschen bekannter zu machen. Weil das sind ja auch, wenn ihr viele Leute getroffen, die bemüht sind, dass die Sprache am Leben bleibt und dass es noch weitergeht. Das war für uns eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Wir waren da wirklich ganz, sind da herzlich aufgenommen worden. Und da hat sich ja viel auch spontan ergeben, wo man dann unterwegs waren. Also ich weiß nicht, wir waren in Kutztown unterwegs und haben dann ein Schild gesehen, Shana Kinder Center. Genau, das war einfach an der Straße so ein Schild. Und dann haben wir gedacht, was ist denn das? Und so sind wir hingegangen und das war eine Kindertagesstätte, die halt einfach den Namen gehabt hat auf Pennsylvanisch Deutsch. Und da haben wir einfach mal geklingelt und gefragt, ja, was macht ihr da? Und oh ja, hättet ihr Lust, da ein Interview zu machen? Und das taucht ja auch im Film auf. Ja, also das sind ja dann auch dort, wo die Kinder, also die haben das dann innerhalb von 2-3 Tagen organisiert. Ist ja immer eine Herausforderung, auch welcher Datenschutz mit Kind, gerade mit Kindern, wenn man mit Kindern drehen will oder so, da was zu machen. Und die haben dann wirklich so die Eltern irgendwie kontaktiert und dann haben die ja für uns gesungen, die Kids da. Das war ja auch ein ganz goldischer Moment, sage ich mal. Das war ganz spontan entstanden. Also das war nicht vorher geplant. Das ist dann wirklich dann halt vor Ort geschehen. Und im Vorfeld haben wir natürlich viel recherchiert und geguckt. Der Michael Werner, das ist ja der Sprachwissenschaftler, der hat uns auch viel Kontakte hergestellt, hat gesagt, mit wem wir da reden können. Er ist ja schon seit 20 Jahren da, oder oder 30 Jahre schon aktiv in dem Bereich. Und so ist es dann entstanden quasi. Also so sind wir dann hin und haben dann, ja, und haben dann halt einfach dann die Sache besucht.
Wie lange wart ihr drüben?
Ich glaube, es waren 3 Wochen.
Ach, etwa, nur? Okay, da auf den ich dachte, es wäre viel länger gewesen.
Nee. Ja. Also man muss sagen, es war ja wirklich eine Indie-Produktion. Also ja. wir hatten ja im Vorfeld, wir hatten noch gar keine Förderung oder so. Also wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal ein Crowdfunding, wo wir hoffen, dass wir die Flüge davon finanziert kriegen, zumindest, dass wir zumindest so das wieder reinkriegen. Das lief dann, während wir drüben waren in Amerika. Und wir hatten halt die Kulturstiftung Rheinland-Pfalz. Hatte man auch angeschrieben, dass welche Förderung. Plus später auch noch Bezirksverband Pfalz und so weiter. Wir waren echt da und hatten dann erst, während wir dort waren, dann die Zusicherung gekriegt von der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz, dass wir da auch eine Unterstützung bekommen, sag ich mal. Aber es war komplett unklar, als wir rübergefahren sind, ob wir das hinkriegen oder so. Und es war auch nur möglich, weil man das Equipment hat. Also ich habe ja auch einfach Kamera und Sache hier. Der Christian, mit dem ich den Film da gemacht habe, der hat ja auch noch Equipment teilweise gehabt, hat ein bisschen Tonequipment und so Sache gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann können wir das so umsetzen und können das machen. So. Und dann ging das, genau.
Krass. Der erste Teil spielt ja eben drüben, aber im zweiten Teil spielt es ja dann in der Pfalz. Und das ist natürlich für mich total toll, weil ich die ganzen Orte dann wieder erkenne. Und auf einmal seid ihr auf dem Hambacher Schloss und auf dem Wochenmarkt in Landau und in Germersheim und das ist so, ach, guck mal, ja, genau. Kenn ich. Ja, und dann eben auch der Vergleich dort und hier und wie ist es dann für Doug auch speziell, wenn er hier ist, kann er sich mit den Leuten unterhalten? Ja, offensichtlich ziemlich einfach sogar, aber er ist dann total begeistert von dem vielen Wein, den wir hier haben, weil die trinken ja dort so viel Bier. Ja, das macht halt voll Spaß, das dann mit ihm quasi zusammen rauszufinden, wie ist es hier, wie ist es dort? Hebel wie drüber halt, ja.
Ja.
Wie lang war denn insgesamt dann die Entstehungszeit von dem Film? Also waren das auch Jahre der Vorbereitung oder ging das alles recht schnell?
Nee, das dauert schon, bis man so einen Film umgesetzt kriegt. Also wir haben, ich glaube, es war 2017, glaube ich, wo wir gedreht haben. Mhm. 2019 kam er ins Kino. Und mit der Vorbereitung kann man schon von 4 Jahren ausgehen.
Ah, ja.
Also wo das dann halt, also von man hat eine Idee, man könnte was machen, bis man ist fertig und sitzt jetzt bei der Premiere, sag ich mal. Das sind so 4 Jahre etwa vom Zeitraum, wo das dann kostet. Sowas kann auch schneller gehen, man kann es auch schneller machen, aber wenn man halt jetzt ein kleines Team mit wenig Budget ist, dann zieht sie es einfach ein bisschen länger, weil dann müssen einfach die Leute halt mehr Sache übernehmen und dann ist es so.
Wie groß war denn euer Team? Wer hat denn da alles mitgewirkt?
Das Drehteam, als wir dort waren, da waren wir zu viert, tatsächlich, als wir in Amerika waren. Da war noch mein Cousin mit dabei und seine Frau, die jetzt interessanterweise auch gar keine Erfahrung haben im Filmbereich. Also so der Björn und Anne, die waren einfach mit Leidenschaft dabei. So, die fanden das alles toll. Björn macht unseren ganzen Webauftritt, also so die ganze Print-Sache, alles, das ist alles von Björn, sage ich mal. Ach, die Animationen, das ist dann noch der Philipp, das ist dann sein Geschäftspartner, der macht zum Beispiel die Animationen für uns. Das ist zum Goldenen Pixel ist das. Also die sind da in Landau, hocken die. Mhm. Und die haben halt einfach gesagt, ja, sie machen es mit. Also egal, weil wir haben ja kein Budget und nichts Karte und im schlimmsten Fall hätten wir die Flüge selber zahlen müssen. Das war also der Stand, den wir hatten. Und die haben gesagt, ja, nee, wir machen es trotzdem mit. So. Und dann waren halt, da haben wir die quasi noch so ein bisschen geschult auf die Kamera, dass die noch ein bisschen, zumindest mal bei den Interviews, dann halt dastehen. Und ich habe dann die Kameras immer eingestellt und gesagt, okay, bleib einfach da und guck, dass die Kamera weiterläuft.
Schau, dass das rote Licht noch leuchtet.
Ganz genau. Und das war halt einfach so. Aber es hat ja geklappt. Also wir haben es schon hingekriegt. Ich meine, es war wild. Es war schon alles wild. Also normalerweise macht man so die Produktionen nicht bei so einem Dokumentarfilm. Aber manchmal wollen es halt unbedingt machen. Und dann hat es auch geklappt. Also das ging dann auch. Ja, genau.
Wie kamt ihr auf den Namen Hive wie Drive? War das einfach wegen dem, was es eben bedeutet, hier wie dort, oder, ja?
Nee, wir waren ja da in Kontakt mit Michael Werner, so, also der hat ja eine Zeitung, die heißt Himmel wie Drive.
Ach so.
Und die hat er auch schon, also die gibt's auch schon lang, also die gibt's auch schon seit, ich weiß, sie hat jetzt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 20-jähriges oder 25. Jubiläum hat sie, glaube ich, jetzt gerade gehabt. Genau, und mit ihm haben wir geredet, und er hat auch gesagt, ja, man könnte den Namen gern verwenden für den Film, also Himmel wie Drive. Und so ist es dann entstanden, dass man gesagt hat, na gut, das ist ja ein passender Name einfach,
ja,
der gut passt. Und genau, und dann haben wir das halt gemacht.
Ich finde, er sieht auch cool aus, wenn man das jetzt mal so sagen kann, so marketingtechnisch mit diesen ganzen kleinen Ws. Mir gefällt das sehr gut, ja.
Für jetzt, die Amerikaner, glaube ich, eher eine schwierige Nummer.
Ja, das stimmt. jetzt hatten wir es die ganze Zeit davon, ja, ihr wusstet ja nicht, ob das überhaupt alles gefördert wird und so. Wie war denn jetzt letztlich der Erfolg des Films oder die Wirkung?
Ach, also das war schon toll. Also wir hatten ja dann hier in der Pfalz halt am Laufe, in den ganzen Pfälzer Kinos. Plus halt, ich sag mal so, ach, die angrenzenden Regionen, da wurde ja noch überall gezeigt. Und da wurde auch super angenommen. Also wir hatten über 20.000 Kinobesucher. Also es lief wirklich gut. Also in Landau, im Universum-Kino, wo er lief, da lief der fast ein Jahr. Also das war tatsächlich von April bis Dezember täglich, wo er lief, der Film. Und dann noch, ich glaube, drei oder viermal die Woche, bis Corona kam tatsächlich. Also war dann so das war ja im Februar, wenn ich es richtig Erinnerung habe. Das war dann so der Cutpunkt. Also sonst hätten wir das Jahr sogar noch vollgekriegt. So. Und damit konnte man ja nicht rechnen, dass es so ein großer Erfolg wird, das Ganze. Das war schon toll. So. Also da mal, also das hat uns auch sehr gefreut. Da gibt es auch immer so eine Anekdote, die ich dazu erzähle. Das finde ich auch ganz lustig, weil man musste ja am Anfang die Kinobetreiber auch ein bisschen überzeugen, dass die überhaupt den Film spielen. Mhm. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass es ging. Und zu der Zeit war es ja auch so, dass da viel Blockbuster noch rauskamen und die haben ja einfach die Kinosäle blockiert. Das ist tatsächlich so ein Problem, dass dann halt dann es oft keine Möglichkeit einfach gibt, was zu spielen, weil alles belegt ist. Mhm. Da waren wir zum Beispiel in Annweiler, das fand ich immer ganz nett, da gibt es ja so ein ganz kleines Kino. Die haben, es ist ein Saal und da haben wir halt auch gefragt, ob er den Film halt spielen wird. Und er hat gesagt, ja, er muss gucken, er hat halt nur den einen Saal. Und es ist halt ein bisschen problematisch, wenn da keiner kommt. Und er hat gesagt, ja, probiert mal den Trailer aus. Wenn der Trailer gut ankommt, dann wird er den Film auch zeigen. Mhm. Und der Trailer kam gut an und er hat gesagt, ja, er macht's. Und wir haben halt geguckt, dass wir versuchen, zu den meisten Kinos einmal zu kommen bei einer Premierentour. Und danach läuft er regulär. So, das war immer so, das, wie wir es gehandhabt haben. Und dann sind wir dorthin gekommen zur Premiere-Veranstaltung und dann war es ausverkauft dort. Und er war da auch super happy und hat gesagt, ah, das ist super, das ist richtig toll, dass es ausverkauft ist. Und er hat gesagt, ah ja, und es ist auch erst das zweite Mal, dass es dort ausverkauft ist bei ihm. Und
wir haben dann überhaupt,
genau, ach so, genau, genau. Das war schon ziemlich cool. Und dann haben wir gesehen, dass die nächsten beiden Vorstellungen auch noch ausverkauft waren bei ihm. Und deswegen können wir jetzt sagen, in Annweiler sind wir der erfolgreichste Film aller Zeiten.
In der Großstadt Annweiler.
In der Großstadt Annweiler. In der Weltstadt Annweiler. Genau.
Ich habe auch gesehen, es gibt ein Weingut in Kirweiler, was einen Wein nach euch benannt hat, nach Hibbewitribbel. Und die es gibt Duppegläser von euch.
Ja, genau, genau. Also das Weingut Schlüssel. So, die haben dann damals für uns quasi noch eine Edition, sage ich mal, rausgebracht. Halt. Die haben sie uns dann auch mitgegeben, die konnten wir dann halt auch verkaufen. So, die waren so super, haben uns da super arg unterstützt. Also das war echt toll.
Super. Also der Film ist nach wie vor auch zu sehen. Man kann den auf DVD bekommen oder einfach bei Amazon streamen. Das habe ich gestern gemacht. Genau. Ich verlinke mal die Webseite, weil da findet man eigentlich alles dazu. Der geht 90 Minuten. Und da gibt's natürlich jetzt noch sehr, sehr viel mehr, was man da drin sehen kann, als das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Jetzt ist natürlich die große Frage. Ihr habt einen Teil 2 gedreht. Warum?
Genau. Ja, es gibt ja immer viel Sachen, wo man, also gerade wenn man so ein Projekt beendet, so, dann kommen ja einfach ganz viel Sachen, wo man dann entdeckt, ah komm, das wäre ja noch toll gewesen, das wäre ganz geil gewesen. Oder halt auch, wo man dann halt erst Sachen erfährt, also weil dann kommen ja auch die Leute oft auf ihn zu, also was ich dann halt auch Post gekriegt habe von Leuten, die mir einfach Sachen geschickt haben, wo gesagt haben, ah da, das wäre doch noch was gewesen oder hier, ist das für sie interessant oder so, wo man im Vorfeld ja gar nicht hatte, sag ich mal. Mhm. Und da ist dann die Idee entstanden, ach komm, das wäre eigentlich toll, wenn wir da was machen könnten. Und vor allem dann halt vielleicht aus einer anderen Perspektive das Ganze nochmal zu erzählen. Weil wir hatten ja den ersten Teil ja aus der Perspektive vom Doug, also von einem Amerikaner, der halt in Amerika unterwegs war und dann halt in die Pfalz gekommen ist. Und jetzt haben wir gesagt, wie ist es eigentlich, wenn ein Pfälzer da drüber fährt? Wie kommt denn der mit dem Ganze da zurecht? So, das war so ein bisschen so die Grundprämisse, sage ich mal, dann vom neuen Teil. Und da haben wir gesagt, gut, dann gucken wir mal so ein bisschen mehr, gehen wir ein bisschen mehr auch auf die Geschichte von der Pfalz ein. Also wie dann, warum die Pfalz so ist, wie sie ist und was die Pfalz hier so unterscheidet. Also wir haben jetzt halt im zweiten Teil, da geht es dann auch so ein bisschen um zum Beispiel jetzt Thomas Nast haben wir da aufgegriffen. Das ist ja der Erfinder vom Weihnachtsmann gewesen. Der, ach,
stimmt, ja.
Das ist ja auch ganz interessant. Der ist ja als kleines Kind von Landau nach Amerika ausgewandert und war da halt ein ganz, ganz bekannter Karikaturist zu der Zeit. Also das hat man gar nicht so auf dem Schirm, was für einen Einfluss der damals hatte. Also der hatte zur Zeit vom Abraham Lincoln, das war so Verschaffenszeit, seine Schaffensperiode, sag ich mal, von Thomas Nast. Und der war ganz wichtig für die Nordstaaten tatsächlich, weil er halt durch seine Karikatur die Leute dazu gebracht hat, Militär beizutreten oder die Nordstaaten zu unterstützen. Abraham Lincoln hat ihn damals als seinen wichtigsten Rekrutierungsoffizier bezeichnet. Die Leute konnten oft nicht lesen, aber die Bilder haben sie kapiert. Und er hat den Weihnachtsmann gezeichnet, so wie man ihn kennt. Also mhm. der war so derjenige, der so das Bild erschaffen hat von einem typischer Weihnachtsmann von heute.
Der wurde nämlich nicht von Coca-Cola erfunden. Das ist so eine alte Legende, dass das irgendwie Coca-Cola erfunden hätte. Das stimmt aber nicht.
Nee, Coca-Cola hat die Farbe, die haben quasi festgeklopft, sage ich mal. Also, dass es rot ist, rot-weiß, sage ich mal, dass es so die typische Weihnachtsmannfarbe sind. Das ist dann tatsächlich Coca-Cola gewesen. Also, vorher war es auch ab und zu mal noch so grün. Manchmal da auch so ein grüner Mantel hatte oder so. Das gab's da auch noch. Also, Thomas Nast hat schon so manchmal so gezeichnet. Das ging, glaube ich, so hin und her. Und Coca-Cola hat es dann quasi auf diese Coca-Cola-Farbe dann halt festgeklopft. Interessanterweise war halt auch eine Vorlage oder so ein Bild, was er so mitverwertet hat, war halt tatsächlich auch der Pfälzer Belznickel vom Weihnachtsmann. Das finde ich auch ganz cool, so, ja. dass da der Belznickel auch so ein bisschen Pate gestanden hat dann auch noch für den Weihnachtsmann. Das ist auch schon ganz nett.
Kann man den zweiten Teil sehen, ohne den ersten gesehen zu haben?
Ja, das ist kein Problem. Also es ist so, dass man darauf geachtet hat, dass man überall auch mitgenommen wird, dass man so ein bisschen abgeholt wird, dass die Leute halt auch wissen, ja, um was es geht, ohne dass man jetzt halt wirklich so die Vorgeschichte vom ersten Teil jetzt halt nochmal braucht. So. Wir fangen ja tatsächlich im zweiten Teil jetzt auch in der Pfalz an. Da geht es auch um die Pfälzer Mentalität und warum sind Pfälzer so, wie sie sind, warum lachen die, also warum, was ist Pfälzer Humor, sag ich mal, was machen die da? Wir haben den Karl mit Klapprad Cup besucht, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt.
Ach Gott,
am Anfang.
Ja.
Und man sieht, wie die Pfälzer halt einfach so ticken, so, weil das ist ja auch was Besonderes, dass das größte Klapprad-Rennen der Welt hier stattfindet, wo bis zu 1000 Leute verkleidet die Kalmit hochfahren, so. Das ist ja auch ein Event für sich, so. Das ist ja auch nochmal ziemlich krass. Und der Monchi, das ist ja unseren Hauptdarsteller jetzt halt vom zweiten Teil, der ist ja auch der Sänger von der Band Feinripp. Also das ist ja, er ist ja auch Mundartsänger, so. Als Feinripp und Weifisch gehen ich, so. Das sind so die zwei Kombos, in denen er immer auftritt. Und erst geht er einfach so auf die Spurensuche. Also er guckt dann mal so, was macht's aus, so Pelzer zu sein. Also geht's auch ums Thema Vorderpfalz, Westpfalz, Kurpfalz, wie stehen die zusammen, was war die Pfalz mal historisch. Das sind alles so Sachen, die halt im Film erst auch aufgegriffen werden. Und das ist sozusagen die erste Hälfte vom Film. Und in der zweiten reist er dann halt nach Amerika, halt wieder nach Pennsylvania. Und dann gucken wir halt mal, wie ein Pfälzer da zurechtkommt. Und das ist halt auch ganz lustig, weil der Monchi tatsächlich nicht so gut Englisch sprechen kann.
Und er ist tatsächlich, er muss dann wirklich mit Pfälzisches versuchen.
Genau, er ist wirklich auf seinem Pfälzer Dialekt angewiesen. So. Und das ist, führt manchmal auch zu ganz lustigen Situationen.
Habt ihr dann nochmal neue Leute auch dort getroffen oder teilweise auch gab es ein Wiedersehen?
Sowohl als auch. Also wir haben tatsächlich, also der Duck zum Beispiel, der ist auch wieder mit dabei. Also den haben wir tatsächlich auch nochmal hierher geholt gehabt. Der hatte ein Konzert angegeben auf der Marteburg und ist zusammen mit Monchi aufgetreten. Das taucht im Film dann halt auf.
Ach, das ist ja cool. Ja.
Und danach, also da wird auch nochmal so ein bisschen Bezug auf den ersten Teil genommen, wo der Duck nochmal so erzählt, wie es ihm seitdem ergangen ist, sag ich mal. Und dann haben wir dann gesagt, okay, dann sind wir nach Amerika gereist und dann hatte Monchi erstmal dort einen Sprachkurs gemacht. Bei Ellie Spade, die war zum Beispiel auch nicht im ersten Teil dabei. Das ist auch sehr, sehr lustig, wenn er da Sache beigebracht kriegt von ihr, wie man das ausspricht oder was man sagen muss, wenn man Leute begrüßt und so. Wir waren dann nochmal in Berlin, Ohio zum Beispiel. Das war noch was ganz Besonderes. Haben dort den John Schmidt besucht. Das ist ein Musiker, der auf Pennsylvanisch-Deutsch singt und auch ein bekannter Musiker ist. Also die ganz viele Lieder von Teil 1 sind von John Schmidt, also von ihm gesungen. Das sind ja oft traditionell überlieferte Lieder. Aber er singt die. Und ihn haben wir da besucht in Berlin, in Ohio. Und das war auch ganz, ganz krass, weil Berlin, Ohio ist tatsächlich eine von der größten Amish-Gemeinde der Welt. Mhm. Also Lancaster und Berlin, also die prügeln sich so ein bisschen darum, welche jetzt die größte tatsächlich ist. Dort hat sich das wirklich ganz krass erhalten, das Pennsylvanisch-Deutsch. Also da kann man ins Restaurant gehen und kann dann wirklich auf Pfälzi Sache bestellen. Also das geht. Also wir haben auch so einen Restaurantbesitzer dort interviewt, der gesagt hat, da von seinen Schaffer dort, also von den Arbeiter, sind es 80-90%, wo Deutsch sprechen, also wo den Dialekt sprechen können. Das ist dann also wirklich kein Problem, dann irgendwie da zurechtzukommen dann in dem Dialekt. Und da haben wir uns mit ganz vielen Leuten getroffen, haben da mit Leuten geredet. Und wir waren natürlich auch wieder auf dem Kutztown Folkfest und haben da Sachen gemacht. Wir haben noch so einen Club besucht, den Ole Dutch Club. Das ist so ein Club, der versucht, die Sprache am Leben zu halten. Mhm. Und haben mal geguckt, wie so ein Treffer bei denen abläuft, was die machen. So, die singen dann halt auch in einem Dialekt oder tun auch Sprichwörter, Vortrage und Humli Brumli Ochse Fotz, der Angel ist 3 Zoll zu kurz. Zum Beispiel. Also es haben so nette kleine Sache. So. Also ja, genau.
Ah ja, cool. Das ist ja nochmal auch ganz neue Eindrücke dann, ne? Also auch gerade, wenn ich jetzt an diesen Musiker denke, das gab es jetzt im ersten Teil noch gar nicht.
Ja, war auch interessant, also gerade von Monchi seiner Perspektive, weil er ja als Musiker dann halt auf einen anderen Musiker trifft und sich mit dem über die Sache unterhalten kann. Was ich lustig fand, wo der Monchi ihn dann halt zum Beispiel gefragt hat, ob die Leute bei ihm, ob die auch singen und klatschen und so und tanzen, weil bei Monchi ist ja so eine Stimmungskanone, so. Also wenn man mal beim Feinripp-Konzert war, weiß man, was ich meine. da bleibt ja keiner ruhig. Und John Schmidt wiederum ist halt eher so bei der Amish und Mennonite ganz bekannt. Mhm. Also es gibt ganz viele Amish und Mennonite, wo da ihn kennen und wo ich von ihm was haben, CDs haben und so. Und er hat darauf dann halt nur geantwortet, no. Sondern hat gelacht. Weil Amish und Mennonite, das ist halt nicht, also das machen die halt nicht. Ja. So Tanze und Klatsche. Also vielleicht Klatsche, vielleicht schon ein bisschen, aber Tanze, das wird
aber nicht so ausrasten, wie das die Pfälzer gerne machen, ja.
Nee, ach Gott, nee, die trinken ja auch gar keinen Alkohol. Also das ist dann wirklich was ganz anderes dann, genau.
Vom Rahmen her lief das wieder ähnlich wie beim ersten Teil ab? Oder hattet ihr diesmal von vornherein Förderungen, Finanzierungen? Hattet ihr ein größeres Team?
Ja, also wir hatten tatsächlich diesmal die Medienförderung Rheinland-Pfalz. Die hat uns ganz, ganz, ganz arg unterstützt. Also das ist wirklich ganz toll, dass es die jetzt gibt. Also es ist auch was Besonderes, weil Rheinland-Pfalz, das war immer so ein schwarzes Loch, was die Medienförderung angeht. Aha. Es war das einzige Bundesland, das nichts hatte. Also wo man wirklich als Filmschaffender komplett aufgeschmissen war. Also alle andere Länder haben irgendwas, nur Rheinland-Pfalz hatte nichts.
Rheinland-Pfalz und mal wieder mit seiner Kulturförderung, ey, das ist immer wieder...
Ja, spannend, also es ist, weil, wie gesagt, beim ersten Teil war es die Kulturstiftung, die ja gar nicht zur Sache eigentlich fördert. Das war ja auch was ganz Besonderes, dass die gesagt haben, sie unterstützen uns jetzt als Filmprojekt. Mhm. Weil die sind ja eigentlich eher so das typische, wir fördern alles querbeet. Und die haben da einen ganz großen Teil von ihrem Budget tatsächlich für unseren Film bereitgestellt. Das war ganz, ganz krass, dass die das auch mitmachen. Und jetzt gibt's ja die Medienförderung Rheinland-Pfalz. Die kam dann tatsächlich, als wir angefangen haben mit dem Projekt, wurde die ins Leben gerufen, so. Und die waren dann sofort dabei, haben uns da unterstützt und sind wirklich unseren Hauptsponsor. Also haben wirklich alle Phase von uns gefördert und haben uns da ganz, ganz arg unterstützt. Das war super, so. Also es geht ja dann immer in so Jury rein und muss dann halt dann, da wird dann immer abgestimmt, ob sie das machen oder so. Mhm. Und wir sind da wirklich in alle unsere Projektphase gefördert worden. Das fand ich ganz toll.
Und vom Team her, seid ihr wieder dieselben gewesen?
Ne, es hat sich teilweise ein bisschen geändert. Also Christian war jetzt halt nicht mit dabei, zum Beispiel jetzt beim zweiten Film. Dafür sind jetzt aber andere Leute noch dazugekommen. Also wir haben dann jetzt zum Beispiel von Christoph, der ist bei Feinripp Gitarrist. Mhm. Und oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, Christoph ist Bassist. Aber auf jeden Fall hat er, er hat da den Ton gemacht bei uns im Film, so. Also er hat gesagt, er hat voll Bock drauf, so, und ihm wird voll Spaß machen, und es ist immer so, bei so einem Projekt, man hat da ja viele Leute, die einfach im Hintergrund noch unterstützen und sowas machen. Und man muss immer gucken, wer da auch Zeit hat und wie das halt einfach passt, einfach von der Orga her, so. Und, das war beim ersten Teil auch nicht anders statt. Dann zieht jemand weg. So ist es dann einfach. Also das wechselt dann halt einfach immer so ein bisschen, so ein paar Leute durch. Aber so das Kernteam ist im Wesentlichen immer gleich geblieben dann noch so. Also so mein Cousin und so, das ist auch noch alles mit dabei. Animation, das läuft alles wie gehabt.
Mhm. Wie arbeitet denn ihr? Habt ihr eine Deadline von vornherein? Gibt's da Druck hinten dran oder könnt ihr entspannt arbeiten?
Also man hat ja, wenn man diese Förderanträge stellt, stellt man ja schon so einen Zeitplan auf.
Ah, ja.
Also bis wann dann der Film fertig sein soll. Das kann man natürlich auch nach hinten noch ein bisschen verlängern. Also man kann schon sagen, wir müssten das verlängern, Anträge stellen. Da sind die schon auch verständnisvoll, wenn man sagen, okay, wir müssen jetzt das ein halbes Jahr nach hinten verschieben. Sowas ist möglich. Jetzt zum Beispiel, wenn man dieses Jahr jetzt anguckt, wir wollten halt das wirklich im April jetzt in die Kinos bringen. Weil ein späterer Zeitpunkt ist dann schon wieder blöd, weil dann ist Sommer. dann gehen die Leute nicht so ins Kino. Ja, das ist dann schon wieder so eine doofe Sache. Man hat danach weniger Möglichkeiten, noch mit Open-Air-Kino zu machen, wenn man parallel noch im regulären Kino ist. Und da haben wir schon gesagt, wir würden es gerne halt wieder im April hinkriegen, weil das ein ganz guter Startzeitpunkt war. Und das war halt schon eine riesige Herausforderung, das halt einfach zeitlich alles rechtzeitig fertig zu kriegen und alles organisiert zu kriegen. Das ist halt wirklich nicht ohne. So. Und aber wir haben es ganz gut hingekriegt.
Crowdfunding gab's ja, glaube ich, auch noch, oder?
Genau, genau. Ja. Das haben wir auch wieder gemacht, genau. Wir hatten da diesmal tatsächlich ein bisschen Pech bei unserem Crowdfunding, als wir das gestartet hatten. Also wir sind ja von der Presse her, ist es natürlich, haben wir immer nur einmal die Möglichkeit, was zu machen. Und wir haben ja kein riesiges Budget, um jetzt eine riesige Pressearbeit zu machen oder irgendwas zu machen. Mhm. Da sind wir immer auf, sind ja die Zeitungsartikel und so Sachen sind ja immer ganz wichtig für uns. Und wir haben das Crowdfunding gestartet. Und es war tatsächlich so, dass unseren, ich sag mal, der Hauptpresse-Sache, die ging dann irgendwie samstags los und donnerstags ging der Ukraine-Krieg los. Oh. Also das war dann halt natürlich so, das ist natürlich so eine Sache, da haben die Leute natürlich ganz andere Sachen im Kopf. Ja. Und das ist halt natürlich für, das ist ja klar, also da ist dann halt einfach unser Ding.
Das ist dann halt wirklich in eurem Fall quasi Pech, ja, schlechtes
Timing. Mhm. Genau, so, da steckt man nicht drin, so, das ist dann halt einfach, was ich mache, das ist dann halt so. Also da haben es natürlich halt jetzt halt viel weniger Leute mitgekriegt und viele Leute haben danach natürlich jetzt gesagt, ah ja, es gibt jetzt Wichtigeres, um anstatt jetzt halt für so ein Filmprojekt zu spenden, sage ich mal, so. Das ist ja klar, so, und war einfach halt ungünstig. Aber das ging ja nicht, also ich erzähle das immer, da gab's, ich weiß nicht, ob du das kennst, also David Hasselhoff hat ja so ein ähnliches Erlebnis mal gehabt. Eine ganz lustige Anekdote, die ich mal gelesen habe, wo ich echt super witzig fand, weil er wollte auch in Amerika bekannt werden als Musiker, da war ja nur in Deutschland hier eine große Nummer und hat dann tatsächlich einen Fernsehsender bezahlt, ein Konzert von ihm auszustrahlen. Also er hat das finanziert, weil er halt damit zeigen wollte, was er kann und ja, und hat dann sein Konzert gemacht, hat eine Unsumme ausgegeben, damit es halt klappt und ist dann halt, als das Konzert rum war, ist er in den Backstage-Bereich und hat gesehen, dass da alle vorm Fernseher stehen und hat geguckt, was da ist und da war tatsächlich parallel gerade die Verfolgungsjagd von O.J. Simpson, der da von der Polizeihelikopter so live verfolgt worden ist. Also das ging ja um den Mord von seiner Frau quasi damals und dann gab es ja so eine Live-Aufnahme, wo man sieht sein weißes Van, wo er vor der Polizei flieht. Das wurde live im Fernsehen parallel zu ihm übertragen.
Oh mein Gott, das heißt, ihr seid jetzt quasi wie Hasselhoff.
Wir sind jetzt wie Hasselhoff, genau.
Wow, okay. Wann kommt der zweite Teil? Mach Werbung!
Also wir sind am 14. April geht's los. Also da haben wir unsere Premiere in Landau, in der Filmwelt. Und dann gehen wir auf Premierentour. Also dann sind wir 2 Wochen noch auf Premierentour, wo wir halt verschiedene Kinos besuchen. Da sind wir wirklich überall. Also da kann man wirklich gucken, überall, also auf unserer Homepage, himmelwittriver.com. Da haben wir die Premierentour komplett und wir sind wirklich in den ganzen Pfälzer Kinos. Also da irgendwann tauchen wir überall auf und dann 2 Wochen später, also ab dem 25. ist er dann regulär im Kino wieder zu sehen.
Ah, genau. Ja. Cool.
Genau. Das ist jetzt so das, was jetzt gerade ansteht. Und jetzt sind wir gerade halt ein bisschen am Rumrotieren, weil jetzt muss man natürlich gucken, dass alles klappt und dass man da halt überall guckt, dass man hier ein paar Zeitungsinterviews hat und genau.
Ich weiß gar nicht, ob wir da vorhin drüber gesprochen haben oder ob ich das gefragt habe. Werden eure Filme nur in Deutschland gezeigt oder eben auch drüben?
Wir waren also mit dem ersten Teil, sind wir rübergereist nach Amerika und haben dort auch eine kleine Tour gemacht tatsächlich.
Ah, okay.
Und haben den Film dann dort nochmal gezeigt, weil es gibt tatsächlich in Amerika auch viel Amerikaner, die deutsche Wurzeln haben. Also es ist, glaube ich, ein Drittel von der Amerikaner haben irgendwie eine deutsche Wurzeln. Sag mal. Und deswegen gibt's auch viele German Societies, die auch irgendwo im Land verteilt sind, auch in Gebiete, die gar nicht pennsylvanisch-deutsch sind, also die eigentlich nichts mit dem pennsylvanisch-deutsche in dem Sinn zu tun haben, aber wo trotzdem Deutsche sind und so deutsche Vereine die Kultur immer noch pflegen.
Die halt dann auch interessiert sind an so einem Projekt, ja. Mhm.
Genau, also wir sind dann tatsächlich da rumgereist, haben den Film gezeigt, haben geguckt, wie die Leute haben ja immer Fragen, die sie dann halt stellen konnten und so, und wir dann ein bisschen beantwortet haben. Das war auch nochmal eine ganz tolle Sache. Mhm. Und wir würden das auch gern tatsächlich mit dem zweiten Teil machen. Allerdings ist es dann eher wahrscheinlich nächstes Jahr. Also ich glaube, das Jahr ist es zu viel einfach für uns. Und da wird mir dann vielleicht dann hinreisen und dann gucke, dass man zumindest in Kutztown nochmal zeigt und dann nochmal in Berlin, Ohio, dass man da halt nochmal ist. Genau.
Wow, super spannendes Projekt. Ich finde es total cool. Ich gucke mir den zweiten Teil an.
Ja.
Ich habe immer eine letzte Frage, die ich stelle. Die kann ich jetzt noch stellen.
Ja, das natürlich, gern.
Was wünschst du dir?
Was ich mir wünsche? Ach so. Ach Gott, also für das Projekt oder im Allgemeinen?
Oh, wie du magst, kannst ja auch mehreres wünschen.
Ach Gott, also ich wünsche mir, dass es wieder so schön aufgenommen wird wie beim ersten Mal, also fürs Projekt bezogen, dass die Leute auch wieder das ein bisschen mitkriegen so und hoffe halt, dass es einfach auch gut läuft, dass es alles gut klappt und so. Aber ich bin doch guter Dinge, dass wir das alles wieder gut hinkriegen, sage ich mal. Genau, und dazu wünsche ich mir einfach alles Gute für alle Beteiligten, also dass man halt dann einfach, dass jeder gesund und gut weiterkommt. Jetzt hat nach den Jahren, die wir jetzt hatten, ist es ja alles, weiß man das auch wieder mehr zu schätzen. Und nee, genau.
Das ja, schön, auch. Super. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und vielen, vielen Dank, dass du hier warst und erzählt hast von dem Projekt.
Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zu Hibbe wie Drive Teil 1 und 2 und zum Backstage-Podcast in den Shownotes dieser Folge. Hinterlasst gerne euer Feedback auf dem Blog oder bei Instagram. Wenn ihr euch und euer Projekt gerne mal hier im Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir am besten eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Ihr könnt aber auch anderweitig das Projekt unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auch auf dem Blog. Dann sehen wir uns hoffentlich bald im Kino oder wir hören uns wieder hier. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Tschüss!